Ja, wir sind jetzt ziemlich zum Ende vom ersten Thessalonikerbrief gekommen. Ich glaube, 2 Jahre waren es jetzt, wo wir uns damit beschäftigt haben. Eine junge, blühende Gemeinde war entstanden, die Vorbilder geworden waren für ganz Griechenland. Und wir dürfen wirklich darüber staunen, was in ganz kurzer Zeit in dieser Stadt geschehen ist, als dieses Evangelium dorthin kam durch Paulus und die anderen. Und er schließt diesen ersten Thessalonikerbrief mit einigen ganz einfachen und praktischen Anweisungen. Ich lese heute die 3 Verse in Kapitel 5, 16 bis 18. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Beim vorletzten Mal sprach ich ja über das Betet ohne Unterlass. Nein, das kommt heute dran. Letztes Mal sprach ich über die Freude, die wir haben sollten, alle Zeit. Natürlich kennen wir Zeiten, wo wir weinen, sagt auch der Prediger, und Zeiten, wo wir uns freuen. Und genauso ist es beim Beten auch. Betet ohne Unterlass heißt ganz sicher nicht, dass wir 24 Stunden am Tag beten werden. Aber was hier steht, das sind 3 gute Gewohnheiten, die einen Christen, der den Herrn Jesus liebt, auszeichnet. Dass er sich allerzeit freut. Dass er ohne Unterlass betet und dass er in allem dankbar ist. Das macht der Ungläubige nicht. Aber das zeichnet uns Christen aus. Allezeit zu freuen, ohne Unterlass zu beten und in allem dankbar zu sein. Was bedeutet das? Betet ohne Unterlass. Beten ist das persönliche Reden mit dem allmächtigen Gott. Wenn ich anfange zu beten, erhebt sich mein Herz zu Gott. Ist ein Gespräch, das ich mit Gott führe, so wie ich ein Gespräch mit Menschen führe. Nicht mehr, und nicht weniger, oder? Doch, es ist etwas mehr. Denn wenn wir beten, verlassen wir den irdischen und begrenzten Raum und treten vor den Thron Gottes. Dann treten wir vor den Allmächtigen, den Ewigen, der alles vermag. Beten ist der Dreh- und Angelpunkt eines Lebens mit Gott. Beten ist der Dreh- und Angelpunkt des geistigen Lebens. Beten ist der Dreh- und Angelpunkt von einem Gläubigen. Das Reden mit Gott ist der Schlüssel für ein geistliches Leben, für ein siegreiches Leben, für ein Glaubensleben. Wenn wir beten, bekennen wir etwas. Ich brauche dich. Ich will mal Matthäus 5, Vers 3 etwas freier übersetzen. Glückselig sind, die betteln im Geist. Glückselig sind die Menschen, die betteln im Geist. Das heißt, glückselig sind die geistig Armen. Einer, der arm ist, der bettelt. Einer, der reich ist, bettelt nicht. Habt ihr schon einen Millionär gesehen, der am Bahnhof steht mit einer Kasse und bettelt? Also ich noch nicht. Also glückselig sind die, die verstanden haben, dass sie arm sind. Und so bin ich gerettet worden, oder? Und du auch. Wir haben irgendwann vor Gott gebettelt, Herr, rette mich. Das ist ein Bettler. Da hat er gebetet, oder? Also Gebet ist der Dreh- und Angelpunkt eines Menschen, der an Gott glaubt. Aber wir sind manchmal nicht arm genug. Deshalb beten wir manchmal so wenig. Wenn wir beten, bekennen wir brauchen dich. Wir brauchen Hilfe, deshalb beten wir. Natürlich ist das nur die eine Seite. Einer, der auch erkannt hat, wie reich das er geworden ist, wie glücklich das er ist, der dankt ja auch, ne? Der lobt Gott dafür, der betet ihn an dafür. Was hat denn Jesus Christus gesagt, als er auf dieser Erde war? Bleibt in mir und ich bleibe in euch, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Nochmal, muss man drüber nachdenken. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun, was Ewigkeitswert hat. Natürlich kann ich ein Haus bauen ohne Gott. Ich kann mein Auto kaufen ohne Gott. Natürlich. Aber getrennt von mir könnt ihr nichts tun, was mich verherrlicht. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun, was mich verherrlicht. Wer wenig oder selten betet, der zeigt damit ganz klar, ich kann es auch ohne dich. Der vertraut nämlich auf seine eigenen Fähigkeiten. Der vertraut sich selbst. Aber jetzt werden wir in diesem Thessalonikerbrief aufgefordert, betet ohne Unterlass. Ja, wie soll denn das gehen? Wie soll denn das funktionieren? Ich bin so froh, dass wir mehrere ermutigende Beispiele in der Schrift haben, die uns zeigen, dass das sehr wohl möglich ist. Jesus Christus war jemand, das lesen wir, der ganze Nächte gebetet hat. Aber er hat auch ganze Nächte durchgeschlafen. Aber er war einer, der uns vorgelebt hat, und jetzt könnten wir viele Bibelstellen dazu lesen, der uns vorgelebt hat, dass er permanent, ständig in der Gemeinschaft mit seinem Vater lebte. Weil er völlig abhängig war von ihm. Weil er nie irgendetwas tun oder sagen wollte, das nicht im Willen des Vaters war. Das ist gemeint. Genau das ist gemeint. Nicht mehr und nicht weniger. Ich lese eine Bibelstelle jetzt zu, Hebräer Kapitel 5. Es beginnt in Vers 6 schon, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Dieser, nämlich Jesus Christus, hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte und ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Hier sehen wir den Menschensohn, der als abhängiger Mensch vollständig in der Gemeinschaft mit seinem Vater lebte. Und er hat den Vater gebeten. Er hat gefleht zum Vater, er hat gerufen zum Vater, er hat geweint vor seinem Vater, dass er ihn aus dem Tod erretten sollte. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber er glaubte auch daran, dass dieser Vater ihn wieder vom Tod zum Leben erwecken würde. Er lebte in Gottesfurcht vor seinem Gott und Vater. Er war gehorsam. Das heißt, alles, was er tat, hat an der Abhängigkeit zu ihm. Und das will ich jetzt übertragen. Alle Zeit in der Gemeinschaft mit Gott zu sein. Und das sind viele kleine Mosaiksteine, die ein Bild werden. Viele kleine Mosaiksteine, die ein Ganzes werden. Und genau das hat auch der Apostel Paulus gelebt. Lesen wir da noch eine Stelle aus dem 1. Thessalonikerbrief. Genau das hat der Paulus auch gelebt. Vers 10. Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringendste, dass wir euer Angesicht sehen, und das ergänzen dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt. Der Paulus hat ein großes Verlangen. Deshalb hat er Tag und Nacht gefleht, ob er auch andere Nächte durchgeschlafen. Aber er hatte ein Flehen zu Gott, das Angesicht der Thessaloniker sehen zu dürfen, um ergänzen zu dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt. Flehen wir auch darum? Und ich sage jetzt nicht einmal Tag und Nacht. Flehen wir auch darum, dass wir beim anderen etwas ergänzen dürfen, praktisch oder geistlich? Ist das ein Gebetsanliegen? Ist das etwas, wo ich vor Gott rede? Paulus hat 3 Jahre lang Tag und Nacht für die Epheser gebetet. So steht's da. Aber das ist nur ein Mosaikstein. Und das ist ein ganz großer Mosaikstein, ein ganz gewaltiger Mosaikstein. Es gibt auch viele kleinere, andere. Beten ist nicht an einem bestimmten Ort, nicht an einer bestimmten Zeit oder nicht an bestimmte Umstände oder nicht an meine Stimmung oder irgendetwas gebunden. Ich kann immer und alle Zeit, überall wo ich bin, egal in welchen Umständen, kann ich beten. Sogar jetzt kann ich beten. Innerlich, oder? Alle Zeit zu beten bedeutet ganz sicher nicht, dass wir alles andere auf die Seite legen und nichts mehr anderes tun. Aber es bedeutet wirklich, in jedem Augenblick des Lebens in Gemeinschaft zu sein mit dem heiligen, allmächtigen Gott. Und das ist das Bild, das Jesus uns vermittelt hat. Immer in dem Bewusstsein, in den Alltag zu gehen, in dem Moment, wo ich wach bin, im Bewusstsein, ich brauche Gott. Und ich danke Gott. Aber heute, wo ein Termin den anderen jagt, heute, in einer Zeit, wo wir so unruhig geworden sind, tun wir uns so unfassbar schwer, zur Ruhe zu kommen, um im Bewusstsein vor Gott leben zu können. Es fällt uns schon schwer, einmal am Tag ein paar Minuten zu beten. Es fällt uns nicht leicht, einmal am Tag ein paar Minuten zu beten. Wolfgang Bühner schreibt ja das Buch, das Gebetsleben Jesu. Und da schreibt er über verantwortliche Brüder. Da gab es eine Umfrage scheinbar, die bestätigen, dass sie am Tag vielleicht 5 bis 10 Minuten beten. Ich habe das nicht nachgeprüft. Aber ich kann auch an mein eigenes Leben denken, oder? Wie schwer es ist, einige Minuten im Gebet zu verbringen, das ist nicht leicht. Und jetzt werden wir aufgefordert, alle Zeit zu beten. Wie soll ich denn ohne Unterlass beten, wenn ich so viele Termine habe, wenn ich so viel Arbeit habe? Und es bedeutet wirklich nicht, deine Arbeit links liegen zu lassen. Die Hausfrau, die wird jetzt nicht mehr kochen und waschen. Und der Mann geht nicht mehr arbeiten. Das ist doch überhaupt nicht gemeint. Und es gibt Arbeiten, da kann ich, während ich in der Schule unterrichte, kann ich gleichzeitig beten, oder? Wenn ich gerade mit der Schüler spreche. Das geht ja gar nicht. Aber weil wir so viel Arbeit haben, sollten wir beten. Ich glaube, von Luther wird gesagt, dass er meinte, je mehr Arbeit er hat, umso mehr betet er. Muss man halt ein bisschen früher aufstehen. Alle Zeit zu beten. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Glauben wir das? Geschwister, glauben wir, dass das wahr ist? Wenn wir es glauben, begreifen wir, wir sind von ihm abhängig, wir sind auf ihn angewiesen. Wir brauchen seine Kraft, wir brauchen seine Weisheit, wir brauchen seine Führung, wir brauchen alles von ihm. Das ist die Realität. Tag für Tag brauchen wir seine Hilfe. Und Tag für Tag hätten wir eigentlich immer einen Grund, ihm zu danken, oder? Für alles, was ich bin und habe, sollte ich ihm dankbar sein, ne? Also, Mosaiksteine. Wollen wir mal beginnen, so ein paar kleine Mosaiksteine zu finden? Und das ist ganz natürlich, nein, es könnte ganz natürlich sein. Es könnte einfach dein Alltag so prägen, diese Mosaiksteine, die zusammengesetzt werden und plötzlich ein wunderbares Bild ergeben. Wie ist es denn, wenn du heute Abend wieder ins Bett gehst? So fange ich an. Nicht morgen früh. Und jetzt mitten in der Nacht wachst du auf. Ist schon störend, gell? Ich war jetzt 10 Tage im Urlaub. Ich habe 10 Tage fast durchgeschlafen. Ich bin wieder zu Hause und ich wach wieder auf. Warum auch immer. Und jetzt ärgert man sich, oder? Ah nein, man ärgert sich nicht, oder? Jetzt kommt der erste Mosaikstein. Ich könnte doch mitten in der Nacht, wo alles ruhig ist, beten. Was hindert uns daran, mitten in der Nacht, wenn wir aufwachen, diese Gelegenheit zu nutzen? Glaub mir das und dann schlafe ich wieder ein. Während dem Beten, ist das schlimm? Ist nicht schlimm, gell? Und jetzt, wenn wir morgens aufwachen, was machen wir, bevor wir den Fuß aus dem Bett setzen? Da steht etwas, gell? Habt ihr das schon gelesen? Lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lass uns mal kurz weiterlesen, Psalm 103. Bevor wir den Fuß aus dem Bett setzen, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dein Alter mit Gutem sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Oh, so jung fühle ich mich gar nicht wie ein Adler. Aber merken wir, wenn wir in dieser Richtung Gedanken haben, wenn wir morgens aufwachen, ist es ein wunderbares Gegenmittel. Gegen was? Gegen was? Ha, gegen alle Sorgen. Gegen alle Befürchtungen. Gegen alle Ängste. Gegen alles Negative, was mein Leben gerade ausmacht. Wenn ich morgens aufwache und daran denke, dass er mich erlöst hat, dass er mir meine Sünden vergeben hat, stehe ich anders auf, wenn ich denke, oh Mann, heute, wenn ich da dran denke an das Gespräch, das vor mir liegt oder das, was ich da zu tun habe, ist ein Mosaikstein, ein kleiner Mosaikstein, alle Zeit zu beten. Und wenn ich jetzt an die Enttäuschungen denke, die ich gerade gestern erlebt habe, werde ich anders aufstehen, wie wenn ich darauf mein Auge richte und sage, was für eine Barmherzigkeit, was für eine Gnade Gottes, dass ich ein Kind Gottes sein darf. Und auch all das Schwere, das wird irgendwann vorbei sein. Genau das ist der Unterschied, ob ich meine Gedanken zu Gott erhebe oder nicht. Ob ich die Blickrichtung habe von einem Asaf oder die Blickrichtung von dem, was hier steht. Und wie geht's dann weiter? Dann stehe ich auf, ne? Dann gehe ich ins Badezimmer. Und dann putze ich meine Zähne. Das macht man jeden Morgen, oder? Dann wasche ich meine Hände, mache ich auch jeden Morgen. Und das Gesicht. Oh, bin ich so froh, dass ich schon gereinigt bin. Dass alle meine Sünden abgewaschen sind. Wäre doch eine Möglichkeit, wo ich so denken könnte, ne? Nur eine Banalität, könnte man sagen. Eine völlige Kleinigkeit. Und dann, was mache ich dann? Das ist natürlich unterschiedlich. Also ich setze mich dann ans Wort Gottes. Und was mache ich, wenn ich mich ans Wort Gottes setze? beten? Wäre nicht schlecht. Man könnte ja jetzt den Herrn um etwas bitten. Herr, nimm jetzt alles Störende weg. Nimm alle Gedanken, die ich jetzt schon habe, weg. Und wisst ihr, was manchmal passiert? Mir fallen gerade 10 Dinge ein. Ich habe mir dann angewöhnt, einen Zettel zu nehmen und die 10 Dinge aufzuschreiben, dass sie da oben weg sind. Wenn ich nachher runterkomme, habe ich früher gedacht, dann muss ich unbedingt der Iris noch was sagen. Ne? Genau das ist das, was störend ist. Herr, hilf mir, dass ich jetzt dein Wort wirklich verstehen kann, dass ich satt werden kann. Reinige mich von allem, was das Wirken des Geistes hindert. Ein Mosaikstein. Alle Zeit zu beten. Und dann lese ich doch, hoffentlich betend, das Wort Gottes. Herr, was ich da gerade lese, das fällt mir so schwer, in die Tat umzusetzen. Wie soll ich das in meinem Leben verwirklichen? Hilf mir dabei. Ich möchte das wirklich. Und wenn ich dann über die Sünde von David zum Beispiel oder von irgendeinem anderen lese, Herr, bewahre mich vor dieser Sünde. Schließe mir die Augen, dass ich nicht wie David begehre. Zum Beispiel. Ich bete sehr, sehr oft, nicht immer, aber sehr oft, Herr, lass mich jetzt deine Herrlichkeit sehen. Es kann wieder zur Routine werden, ich weiß es. Aber genau das ist der Alltag. Und der Feind wird alles tun, um genau das zu verhindern. Ich habe meine Pflicht getan, habe meine Bibel gelesen, okay, alles klar. Nein, wenn ich die Bibel zumache, ja, was habe ich denn jetzt eigentlich gelesen? Herr, hilf mir, dass ich mich daran erinnern kann, heute, wenn ich in den Alltag gehe. Merken wir, das scheint doch gar nicht so schwer zu sein. Ne? Das können wir alle. Und was machen wir, wenn wir essen? Ach, natürlich beten wir alle. Wir Christen sind gewohnt, dass wir beten. Aber ist es nicht manchmal so eine Routine? Ist uns wirklich bewusst noch, er ist es, der die Sonne scheinen lässt, er ist es, der den Regen gibt. Und nur deshalb habe ich hier was zu essen. Wenn er beschließt, es wird 3 Tage, 3 Jahre nicht regnen, dann regnet es 3 Jahre nicht. Und dann habe ich auch ein Problem. Und ihr auch. Es ist nicht ganz so selbstverständlich, dass wir jeden Tag satt werden. Mosaiksteine, viele kleine geben ein ganzes Bild. Und wenn ich dann aus dem Haus gehe, oder bevor ich aus dem Haus gehe, Herr, du weißt, was heute vor mir liegt. Schenk mir wirklich die Weisheit, in der Firma, beim Einkaufen, das zu tun, was zu deiner Ehre ist. Wenn ich jetzt ins Auto steige, bewahre mich und bringe mich ans Ziel. Die nächsten 3 Kilometer, 4 Kilometer beten wir. Wenn ich im Urlaub fahre, lange Fahrt vor mir habe, dann betet man. Ne? Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt, in Kasachstan bin ich in ein Auto gestiegen, dort, wo ich geschlafen habe. Und es war eine Fahrt von 5 Kilometern zur Gemeinde. Der Bruder hat gebetet, Herr, bewahre uns. Und als wir ankamen, danke, dass du uns bewahrt hast. Als wir abends wieder ins Auto stiegen, Herr, als wir den nächsten Morgen wieder ins Auto gestiegen sind, jedes Mal, ohne Ausnahme, Jahr später war ich wieder dort, genau, das hat sich nichts geändert. Beten wir, bevor wir zum Aldi fahren, nach Hockenheim? Wie oft vergesse ich das? Wie selten tue ich das? 3 Kilometer, ne? Alle Zeit zu beten, ist doch gar nicht so schwer, meine ich. Brauchen wir für den Alltag nicht auch seine Weisheit und seine Kraft, nicht nur in der Gemeinde, sondern auch an der Arbeitsstelle? Die Kinder zu Hause nerven manchmal ganz schön, oder? Die Mutter ist ganz schön genervt. Also wenn ich, darf ich das jetzt sagen, meine 3 Enkelkinder bei mir habe, bin ich manchmal etwas unruhig. Gestern habe ich dann gebetet, Herr, schenk mir jetzt ganz viel Ruhe und Gelassenheit. Es hat funktioniert. Versteht ihr, das sind alles so Alltagssituationen, die gar nicht schwer sind. Nur zeigen wir damit unsere Abhängigkeit von ihm? Das ist die Frage. Ist es uns wirklich ein Herzensanliegen, bei allem, was ich tue, ihn zu bitten, dass er mir hilft? Das sind ja nur, scheinbar nur Kleinigkeiten. Aber verglichen mit dem Gebetsleben ist alles andere. Verglichen mit dem Gebetsleben ist alles andere nur zweitrangig. Alles. Mein Dienst hat nicht den Stellenwert vom Gebet. Denn damit, wenn ich bete, zeige ich meine Beziehung zu ihm. Und wenn es jetzt um geistliche Dinge geht, wird es noch viel deutlicher, oder? Schlagen wir mal Epheser Kapitel 6 auf. Jeder von uns kennt die Waffenrüstung und wie wichtig die Waffenrüstung für einen Christen ist. Und es beginnt genau damit. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Also die erste Aufforderung heißt doch, von ihm abhängig zu sein. Werdet stark in ihm. Er ist stark, nicht ich bin stark. Er hat Macht, nicht ich habe Macht. Das heißt, wenn ich bete, dann brauche ich ihn. Und dann sagt das Wort Gottes hier, zieh die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegen die listigen Kunstgriffe des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Menschen. Und die Menschen machen uns das Leben so schwer. Aber warum? Dahinter steht eine Macht. Da steht's. Sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Das ist die Macht, die dahinter steht. Und deshalb gilt es, eine Waffenrüstung zu tragen, deshalb gilt es, stark zu werden in dem Herrn. Und dann nennt er die verschiedenen Teile der Waffenrüstung. Und dann heißt es im Vers 18, indem ihr zu jeder Zeit betet. Jetzt kommt's wieder. Indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Flehen, im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Und Fürbitte für alle Heiligen. Nicht nur für dich, sondern für alle Heiligen. Was ist die Realität? Die Realität ist, dass wir alle, ohne Ausnahme, in einem geistigen Kampf stehen. Und jetzt gilt es, eine Waffenrüstung anzulegen, indem ihr alle Zeit betet. Das fasst das zusammen, die Waffenrüstung. Was nützt mir das Schwert des Geistes, wenn ich nicht bete? Was nützt mir das Wort Gottes, wenn ich nicht bete? Der Teufel hat kein Problem, wenn wir Bibel lesen. Nur wir lesen die Bibel betend, dann hat er ein Problem. Wir dienen dem Herrn durch Gebet. Das ist der Unterschied. Schaut mal, wir stehen in einem Kampf gegen eine listige Schlange, gegen einen brüllenden Löwen. Wir erleben alle die Verlockungen dieser Welt. Und wir leben alle in den Begierden des Fleisches. Wir alle. Und das permanent. Das hat ja gar keine Ausnahme. Und genau deshalb sollten wir allezeit beten. Sind wir allezeit fähig zu sündigen? Deshalb brauchen wir allezeit das Gebet. Weil wir allezeit fähig sind zu sündigen. Ich kann jetzt in diesem Moment, wo ich diese Predigt halte, sündigen. Oder nicht? Merkt er nicht, wie gut, dass ich das mache? Merken wir, dass wir selbst in diesem Moment fähig sind zu sündigen? Deshalb brauchen wir allezeit das Gebet. Wir stehen allezeit in dieser Gefahr. Also, betet allezeit, weil wir allezeit leider sündigen können. Weil der Feind ja 24 Stunden nicht aufhört, auf diesen Moment zu warten, wo er dich und mich zur Fall bringen will. Der wartet, bis die richtige Gelegenheit kommt. Schau mal, wenn wir in eine Firma gehen, wenn die Schüler da in die Schule gehen, wenn wir unter Freunden sind, wenn wir in die Gemeinde gehen oder wenn uns irgendjemand anruft, kann sein, da ist irgendeiner drunter, der beschimpft dich oder eine falsche Beschuldigung. Und jetzt? Was jetzt? Ja, die normale ist, ich reagiere. Ja, wie? Je nachdem. Und genau hier hilft eben das Wort Gottes. Jesus Christus, von ihm steht geschrieben in Johannes 12, Vers 49 und 50. Vielleicht lesen wir das. Johannes 12. Und genau jetzt, wie reagieren wir darauf? Oder irgendeine andere Situation. Und von ihm steht geschrieben, denn ich habe nicht aus mir selbst geredet. Jesus Christus sagt, ich habe nicht aus mir selbst geredet. Schau mal, ich bin vor 2 Tagen, glaube ich, war ich mit den Kindern unterwegs, kam nach Hause. Plötzlich stehen 2 Frauen vor unserer Haustür. Ich sehe sie, Zeugen Jehovas. Das hat man sofort gesehen. Die Kinder gingen rein. Der erste Gedanke, je nachdem. Natürlich kann man einfach die Platte runterlaufen lassen. Ich habe ja schon öfters mit ihnen geredet. Herr, was soll ich jetzt sagen? Genau das, was hier steht. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet. Herr, was soll ich jetzt sagen? Wie soll ich mit diesen 2 sprechen? Das ist der nächste Satz, der hier steht. Sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Darum geht's. Was bete ich, bevor ich hierher komme? Bevor ich ein Gespräch mit einem Ungläubigen führe oder mit diesen beiden Zeugen Jehovas? Das geht doch nicht darum, dass ich ein Gespräch gewinne, dass ich ihnen beweise, dass sie falsch sind. Sondern es geht darum, was möchte der Vater, dass ich den beiden jetzt sage? Wie soll ich denn mit diesen beiden reden? Also ich hatte den Eindruck, die eine hatte Tränen in den Augen, als sie ging. Was daraus wird, weiß ich nicht. Aber es geht nicht darum, ich bestimme, was gesagt wird, sondern er. Nicht ich bestimme, wie ich spreche, sondern er. Und genau dann, wenn du angegriffen wirst, wenn du verurteilt wirst für etwas, zu Recht oder zu Unrecht, wer darf jetzt sprechen? Manchmal gilt es dann, zu schweigen, gar nicht zu reden. Das fällt mir am allerschwersten. Wisst ihr, wie schwer es ist, manchmal vor bestimmten Dingen die Augen zuzumachen, wegzuhören, zu fliehen, zu widerstehen? Schaut mal, Tag für Tag benutzt du und ich, ich glaube, es gibt wenige heute, wo das nicht zutrifft, benutzen wir ein Smartphone oder einen Computer. Das ist Alltag geworden. Einfach völlig alltäglich. So, das ist ja auch nicht weiter schlimm. Nur, hier besteht genau die Gefahr, Tag für Tag mich zu versündigen. Und jetzt denken wir natürlich zuerst an die schlimmen Dinge, die da drin kommen. Und ich möchte es gar nicht so formulieren jetzt, sondern wie viele elektronische Nachrichten schicken wir heute ab? Wie viele lesen wir? Und dann könnten wir uns fragen, wie viel Zeit verbringen wir im Gebet? Und wenn wir das gegenüberstellen, dann ist ein riesen Unterschied da. Und diese Umfragen wurden gemacht unter Gläubigen. Und jeder kann sich selber mal prüfen, wie viel Zeit verbringe ich damit und wie viel Zeit verbringe ich hier mit dem Wort Gottes und mit dem Gebet. Guck mal, es ist ja manchmal so unscheinbar, man sucht nur etwas. Und dann verliert man sich plötzlich, ohne dass man was Böses tut. Aber es gehen manchmal eine Stunde oder zwei Stunden vorbei und denkt, oh, wo ist denn eigentlich die Zeit geblieben? Ist das im Beten auch so? Wie schnell sind die zwei Stunden vergangen? Merken wir, wie es der Feind schafft, uns mit Nebensächlichkeiten vom Wichtigsten abzulenken. Der Vers fehlt heute. Ich hoffe, ihr seht das auch als Mangel. Aber ihr wisst doch, was hier steht, ne? Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Und es gilt es am ganzen Tag immer wieder vor Augen zu haben, stille zu werden. Schaffen wir es 10 Minuten, stille zu werden? Am Tag? Ich gehe ganz bewusst fast jeden Tag seit vielen Jahren spazieren. Natürlich auch, weil ich mich körperlich bewegen will, aber vor allen Dingen, weil ich beten will. Denn daheim sehe ich immer irgendetwas und fällt mir gerade irgendetwas wieder ein, was ich noch tun sollte. Und deshalb bin ich gern draußen, egal ob es kalt ist oder nicht. 10 Minuten, schaffen wir das noch, ruhig zu werden, um zu beten? Aber es gibt noch natürlich viele andere Mosaiksteine. Ne? Schlagen wir mal Matthäus 6 auf. Matthäus 6. Ein Mosaikstein. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Wenn du betest, dann mach deine Zimmertür zu. Das ist eine ganz andere Ebene. Ich kann im Auto beten, ich kann im Zug beten und so weiter. Aber es gibt auch den Moment, wo ich mal die Zimmertür zumache und bete. Wie schwer ist das für eine Mutter zu Hause mit 3, 4 Kindern, die Tür zuzumachen und zu beten? Es hat mal jemand gesagt, wisst ihr, wann ein Kind lernt, was stille Zeit ist? Schon als Baby. Wenn nämlich die Mama sagt, so muss jetzt etwas leiser sein, ich habe jetzt eine Zeit, wo ich mit meinem Vater spreche. Das kann ein Baby schon lernen, ein Kleinkind lernen, ein heranwachsendes Kind lernen, wo man sozusagen die Tür schließt und jetzt alles andere ausschließt. Kennen wir das noch? Diese Abgeschiedenheit, um ganz allein vor ihn zu treten, ohne eine Ablenkung. Es gab mal eine Zeit, da sind Geschwister, wenn sie irgendwo an der Haltestelle standen oder wenn sie im Bus täglich gefahren sind oder mit dem Zug täglich gefahren sind oder wenn sie zum Arzt gegangen sind, haben sie diese Zeit genutzt. Zum Beispiel zum Beten. Und heute? Schließt man diese Zimmertür? Nicht mehr unbedingt, um den Draht aufzunehmen nach oben zum himmlischen Vater, sondern zu seiner WhatsApp-Gruppe. Wenn man in den Zug steigt oder in den Bus steigt oder beim Arzt sitzt, dann holt man das Smartphone raus. Das ist die Angewohnheit von sehr vielen. Bin ich noch bereit, diese stillen Zeiten, die es wirklich noch gibt, wenn ich im Zug sitze, mal ruhig zu werden? Schau mal, ich komme ja jetzt gerade vom Flughafen, vom Flugzeug. Ich brauche das euch wahrscheinlich nicht zu erzählen, was man da sieht, ne? Nochmal, ich habe ja das Gerät auch. Aber ist mir bewusst, dass der Feind versucht, mir alle Zeit zu rauben, um keine Zeit zu haben, um alle Zeit zu beten. Und das ist die Herausforderung, die wir alle haben. Ob ich Rentner bin oder noch im Alltagsleben stehe, das spielt überhaupt keine Rolle. Die Rentner haben noch weniger Zeit wie die anderen. Das ist einfach die Realität. So, und jetzt ist die Frage, bin ich noch bereit, das Wichtige vom Allerwichtigsten zu unterscheiden? Was ist das Allerwichtigste? Hat die Gemeinschaft mit dem Herrn. Habe ich diese Priorität in meinem Leben gesetzt? Noch ein Mosaikstein. Ich sprach jetzt nur die ganze Zeit davon, ich persönlich, oder? Aber wir Christen leben nicht ich persönlich. Aus einem Eigenleben wurde ein gemeinsames Leben, oder? Wir Christen haben ein Kennzeichen, wir sind hineingeboren in eine Gemeinschaft. Jetzt geht's nicht mehr um den Einzelnen, es geht um uns. Das Wunderbare, das Herrliche, das Einzigartige, was es auf dieser Erde gibt, ist die Gemeinde Jesu Christi. Weil dort Menschen miteinander, gemeinsam den Weg gehen. Wo gibt's das noch? Die in Liebe miteinander verbunden sind, die ein gemeinsames Ziel haben, ihn zu verherrlichen, ihn anzubeten. Und die erste Gemeinde, da sage ich euch ja nichts, überhaupt nichts Neues, die war eine betende Gemeinde. Kapitel 1 angefangen, bevor sie den Heiligen Geist hatten. Sie haben einmütig miteinander gebetet. Und in Kapitel 2 heißt es dann, dass sie verharrten, gemeinsam verharrten in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Ihr Kennzeichen war, dass sie gemeinsam gebetet haben. Das war das Kennzeichen. Ein Mosaikstein von dem ganzen Bild ist, dass man gemeinsam betet. Wir schlagen mal Kapitel 4 auf. Die ersten Anfechtungen, die ersten Widerstände waren aufgetaucht. Und dann heißt es im Kapitel 4, Vers 23. Als sie aber freigelassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündigten alles, was die obersten Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen. Miteinander einmütig haben sie ihre Stimme erhoben. Sie haben das ganz gleiche Ziel, das gleiche Anliegen. Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darinnen ist. Du hast durch den Mund deines Knechtes David gesagt, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Sie beten gemeinsam einmütig und stellen Gott ins Zentrum ihrer Anbetung. Und dann heißt es unten im Vers 29, und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten, dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines Knechtes Jesus. Und als sie gebetet haben, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes in Freimütigkeit. Wann hat unsere Stätte jemals gebebt? Wann? Ich kenne ganz wenige Gebetsgemeinschaften, wo ich das genau so behaupten würde. Damals in der Ukraine, da hat die Stätte gebebt, als 16 Brüder auf die Knie gingen und gebetet haben. Weil sie genau so wussten, wir haben keine Chance, hier irgendetwas zu bewirken, wir brauchen dich. 16 Brüder, die vor Gott geweint haben, und Gott hat die Städte erbeben lassen. Natürlich nicht wirklich. Und dann hat Gott geantwortet. Weil man sich an diesem Morgen völlig eins war über ein Anliegen. Merken wir, ein Mosaikstein ist, dass wir gemeinsam, und das ist ein großes Problem in der Gemeinde Jesu heute geworden, gemeinsam noch vor Gott zu treten, um einmütig eine Sache vor Gott zu bringen. aber einmütig erstmal Gott zu loben und zu preisen, ihn ins Zentrum zu stellen. Ist das ein Herzensanliegen von mir? Ist das ein Herzensanliegen von uns? Trotz der Widerstände, trotz der Anfeindungen, trotz des Todes von Gläubigen, trotzdem, dass sie ins Gefängnisse geworfen wurden, waren sie eine Segensspur, die bis heute geht. Das ist heute noch möglich, oder? Ja, natürlich. Kapitel 12, Vers 5. Petrus wird ins Gefängnis geworfen. Und dann heißt es im Vers 5, so wurde Petrus nun im Gefängnis bewacht. Von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Unablässig gebetet. Ja, von uns sitzt niemand im Gefängnis, oder? Nochmal, sitzt von uns jemand im Gefängnis? Ja, natürlich, absolut. Nur die Frage ist, ob wir unablässig miteinander beten. Das ist eine andere Frage. Als nun Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Kriegsknechten mit zwei Ketten gebunden und die Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis. Eine Unmöglichkeit, dass dieser Mann frei werden konnte. Aber erstaunt euch das nicht, was hier steht? Der Petrus schläft. Also unglaublich, oder? Der rechnet damit, nächsten Tag werde ich auch enthauptet. Und er schläft. Der hat sich sogar bequem gemacht, der hat sich eine Stiefel ausgezogen, der Mantel ausgezogen und liegt da und schläft. Ja, wieso denn? Aber gebetet wird er für ihn. Er ruht. Aber die Frage ist, ob wir anderen nicht ruhen. Denn die haben die Nacht gebetet, unablässig. Haben die wirklich geglaubt, dass er frei wird? Als Petrus vor der Tür steht, wird die Tür wieder zugemacht. Also die Tür, die eigentlich nicht aufgehen sollte, die ist aufgegangen, aber da wo, also schon unnatürlich, oder? Etwas merkwürdiges, was hier passiert. Wie heißt es dann im Vers 12? Und er besann sich, er überlegt, wo sind die? Der weiß es. Und ging zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Als nun Petrus an die Tür klopfte, kam eine Magd namens Rhoda herbei, um zu horchen. Aber sie hatte gar nicht geglaubt und die anderen haben es auch nicht geglaubt. Deshalb die Tür blieb zu. Aber ich frage jetzt noch einmal, beten wir unablässig, damit die anderen frei werden? Und es gibt welche, die sitzen genauso im Gefängnis wie der Petrus. Wie viele von uns sind denn eingesperrt in Bitterkeiten? Eingesperrt in weltliche Dinge? Wie viele sind gefangen von irgendwelchen Dingen dieser Welt? Wie viele sind versklavt an der Sünde? Von uns Christen. Beten wir auch unablässig? Und wie viele ungläubige Menschen sind noch in der Gefängniszelle festgekettet an die Sünde, an die Verlorenheit? Beten wir auch unablässig, gemeinsam, miteinander, die ganze Nacht durch? Kennen wir das noch, sowas? Ich habe einen Bruder kennengelernt in Sibirien, Bruder Dückmann. Ich habe bei ihm gewohnt. Wenn dieser Mann gebetet hat, da hat es da oben im Himmel gebebt. Wenn der angefangen hat zu beten, für sich allein, und es kam Besuch, die Frau sagte, mein Mann betet gerade, ging der Besuch wieder heim. Wisst ihr warum? Die wussten ganz genau, die nächsten zwei Stunden ist nichts zu machen. Als dieser Mann das erste Mal ins Gefängnis kam, für, also, ich weiß nicht, 20 Jahre oder in der Hohen Norden, da kam er in eine Zelle, 6 Mann da drin, und da stand einer vor ihm, sagt, der Mantel, die Stiefel gehören mir. Sagt er gern, aber ich möchte noch beten. Und dann betet er. Als dieser Mann vom Gebet aufstand, von seinen Knien, sagte der andere, ich will ihren Mantel und ihre Stiefel nicht mehr. sagt er, ich habe dem Herrn gedankt, dass ich dir die Stiefel und den Mantel geben darf. Das Gebet hat diesen Mann so bewegt, der war der Erste, der sich bekehrt hat. Und zum Schluss waren alle 6 Kinder Gottes. Der Mann hat gebetet. Unablässig gebetet. Aber nicht nur allein, sondern auch als Gemeinde. Und das fehlt uns heute so sehr. Dass Gott im Himmel anfängt wieder zu wirken. Das ist der größte Mangel, den die Gemeinde Jesu heute hat. Das ist der größte Mangel, den die Gemeinde Jesu heute hat. In ganz Deutschland das gleiche Thema, die Gebetsstunde. Wolfgang Bühne meint, dass das Stiefmütterchen in der Gemeinde. Das ist Glaubenskampf, Gebet, miteinander. Natürlich beten wir alle zu Hause. Aber ringen wir noch gemeinsam? Weil wir gemeinsam wissen, nur er kann frei machen. Nur er kann wirken, nicht ich. Wenn ich überzeugt bin, ich kann's, werde ich nicht beten. Wolfgang Bühne schreibt, wenn du irgendeinen Christen beschämen willst, frag ihn nach seiner Gebetszeit. Das gilt nicht nur dir, es gilt auch mir. Römer 15. Obwohl wir alle wissen, dass das Gebet die mächtigste Waffe ist, die wir haben, wird sie am meisten vernachlässigt. Ich habe jetzt heute versucht, viele einzelne kleine Beispiele zu nennen, die enorm wichtig sind. Ich habe wirklich das Herzensanliegen, das viel, viel mehr wieder zu praktizieren, nicht nur das hier weiterzugeben, im Alltag einfach in vielen kleinen Abschnitten immer wieder zu beten. Aber das ist noch nicht das Ganze. Das so Wichtige heute ist, dass wir als Gemeinde wieder miteinander begreifen, wie unfassbar wichtig es ist, dass wir gemeinsam unsere Knie beugen. Nicht nur um zu bitten, sondern als allererstes ihn anzubeten, ihn zu loben und zu preisen. Das müssen wir gemeinsam tun, nicht nur allein. Natürlich ist das allein wichtig. Guck mal, es gibt jetzt einige Beispiele, die auch davon sprechen, was Paulus hier sagt. Römer 15. Vers 30. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, um unseres Herrn und Jesus Christus und der Liebe des Geistes willen, dass ihr mit mir zusammenkämpft in den Gebeten für mich zu Gott. Ich war vor einigen Monaten, habe ich mal in einer Gemeinde 2 evangelistische Themen weitergegeben. Und da war nur ein ganz, ganz kleiner Bruchteil der eigenen Gemeinde da. Warum? Jetzt hat mich ein Bruder angerufen und hat gemeint, das sieht man doch, was für einen Mangel wir haben. Ja, es gibt eine Evangelisation, ja, das machen schon einige, ne? Aber Paulus fordert hier die anderen Gläubigen auf, kämpft mit. Und mitbeten ist ein Kampf. Komm, es wäre so, so wichtig, dass wenn irgendjemand hier sagt, ich habe da Gespräch gehabt mit dem oder jenem, dass wir ab dem Moment mitbeten, mitkämpfen in den Gebeten, damit derjenige, der dann das Evangelium weitergibt, von Gott die rechte Weisheit bekommt, die rechte Art und Weise bekommt, um dieses Wort weiterzugeben. Mitbeten. Sobald hier das Evangelium verkündigt wird, gibt es einen Feind, der will das verhindern. Dort, wo die Wahrheit weitergegeben wird, da will der Feind, dass es verhindert wird. Also ist es doch so wichtig, bevor wir hierher gehen, dass wir darum beten, dass der Herr heute den Bruder, der predigt, gebrauchen kann, oder? Oder bei der Evangelisation gebrauchen kann, mitkämpfen, mitbeten. Das kann jeder. Da brauche ich keine Gabe dazu. Jeder kann beten. Betet alle Zeit. Viele, viele Kleinigkeiten im Alltag, aber auch bestimmte Zeiten, wo ich mir nehme, ganz allein in meinem Kämmerlein oder irgendwo auf einer Parkbank oder irgendwo beim Spaziergang. Aber das Ganze beinhaltet auch und vor allen Dingen, dass wir gemeinsam miteinander einmütig vor Gott reden. Mitzukämpfen in den Gebeten. Ich nehme ein letztes Beispiel. Epheser Kapitel 1. Selbst wenn wir zu nichts anderem fähig wären, was ja nicht stimmt, zum Beten sind wir alle aufgerufen, ohne Ausnahme. Und schaut mal, was Paulus betet. Epheser Kapitel 1, Vers 15. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und an von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab. Ich lasse nicht davon ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken. Man muss sich doch mal überlegen, der Paulus, der war permanent irgendwo unterwegs. Überall war der unterwegs und reiste Tausende von Kilometern und hat so viele Gemeinden kennengelernt oder gegründet und kennengelernt und hat für so viele Menschen gebetet. Und er schreibt hier, nicht ab vor euch zu danken oder meinen Gebeten an euch zu gedenken. Wie wichtig wäre es, wir haben ja immer wieder so einen Gebetszettel bekommen, dass wir für jeden Einzelnen danken und für jeden Einzelnen beten. Was denn? Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Letzte Woche war das Thema hier, ihn erkennen. Ne? Aber hier geht es ums Gebet. Für mich ganz persönlich natürlich, aber auch für die anderen, für die Geschwister, dass uns die Augen geöffnet werden, damit wir seine Herrlichkeit erkennen können. Und je mehr wir ihn erkennen, umso mehr werden wir umgestaltet, umso mehr wachsen wir am Glauben. Also ein konkretes Gebetsanliegen. Den Vater der Herrlichkeit zu bitten, dass er den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe, damit wir ihn mehr erkennen. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung auf uns ist, die wir glauben gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Das ist ein Gebetsanliegen. Freuen wir uns an der Berufung? Kennen wir eigentlich die Berufung, die wir haben für die Ewigkeit? Kennen wir den Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes? Kennen wir die Größe seiner Kraftwirkungen an uns? Die gleiche Kraft, die Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat, die gleiche Kraft ist in uns. Nimm die Blindheit von mir weg, dass ich sehend werde. Nochmal, der Teufel hat nichts gegen all unsere Aktivitäten. Er hat nichts dagegen, dass wir Bibel lesen, dass wir dienen, dass wir evangelisieren. Aber wir tun es betend. Das Gebet ist der Schlüssel zu allen Vorratskammern Gottes. Von dort empfangen wir alles. Die mächtigste Waffe. Das ist die mächtigste Waffe, damit wir umgestaltet werden können. damit wir wachsen können im Glauben. Was hindert uns jetzt zu beten? Was hindert uns? Hudson Taylor hat gemeint, das Beten ist ihm so wichtig wie das Atmen. Hör mal auf zu atmen. Hör mal auf zu beten. Ich habe zwei Situationen erlebt in meinem Leben, die sehr schwer waren. Sehr schwer. Damals in Horb und dann mit Iris. Ich habe zweimal ganz unterschiedlich reagiert. Einmal fleischlich, einmal geistlich. Und der Unterschied merkt man. Auf der einen Seite bin ich verbittert worden. Ich war verbittert. Und auf der anderen Seite hatte ich Frieden. Was war der Unterschied? Einmal habe ich gebetet, einmal nicht. Einmal habe ich gebetet und einmal nicht. Es gibt keinen Ersatz für das Gebet, wissen wir alle. Und trotzdem, der Alltag reibt uns so unfassbar auf. Noch eine Bibelstelle, Philipper 4. Da ist wieder der Zusammenhang, den habe ich auch das letzte Mal gelesen. Freut euch alle Zeit, ne? Es beginnt damit, Vers 4, freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nah. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen, eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Sorgt euch um nichts. Und es gibt wirklich so viele Dinge, wo ich mir Sorgen machen könnte. Jeder kennt es von uns. Wann wird das Wirklichkeit, dass ich mich nicht sorge? In dem Moment, wo ich aus jeder Sorge ein Gebetsanliegen mache. Sondern in allem, lass durch Gebet und Flehen. Wann flehen wir? Aber wenn es uns ganz dreckig geht. Wenn es etwas Unmögliches ist, was vor mir steht. Und dabei soll ich Dank sagen. Das ist das Thema das nächste Mal. Dank sagen in allem. Aber wenn wir dorthin kommen, dass wir alles auf den Herrn werfen, dann ist er uns nahe. Und dann habe ich einen Frieden, der allen Verstand übersteigt, egal wie die Stürme toben. Und wenn ich im Boot sitze und die Wellen gehen hoch und über mich, und dann habe ich Frieden im Herzen. Äußerlich tobt's, aber innerlich habe ich Frieden. Betet ohne Unterlass. Ganz persönlich, aber bitte auch als Gemeinde. Die Gemeinde Jesu wird am Gebet erkannt. So wie die Gebetsstunde ist, so ist die Gemeinde. Das sind nicht meine Worte. Ich wiederhole. Habe ich in Wolfgang Bühne sein Buch gelesen. Dieses Buch hat mich tief beschämt. Dieses Buch hat mich tief beschämt. Wollen wir es lesen? Nein, wir brauchen nur die Bibel zu lesen, es reicht schon. Und Jesus Christus hat uns ein wunderbares Vorbild hinterlassen. Er hat gefleht zu seinem Gott und Vater in allen Lebenssituationen. Und das sollten wir auch tun. Lass uns noch beten. Vater im Himmel, wir wollen neu stille werden vor dir, dem allmächtigen, ewigen Gott. Und wir sind so dankbar, dass wir als Erlöste und Befreite, als Kinder Gottes vor dich treten dürfen. Wir haben das große Vorrecht, Gemeinschaft zu haben mit einem wunderbaren und herrlichen Gott. Du hast den Weg bereitet durch deinen Sohn Jesus Christus. Und wir sind so dankbar, dass wir wirklich glauben und wissen dürfen, dass unsere Sünden vergeben sind, dass wir als Kinder Gottes frei sein dürfen, abgewaschen sein dürfen, gerechtfertigt sein dürfen. Was für ein großes Geschenk deiner Gnade. Herr, aber ich möchte dich bitten, dass wir heute wieder neu begriffen haben, dass wir ohne dich, Herr Jesus Christus, nichts tun können. Wir sind völlig abhängig von dir. Aber wie oft verlassen wir uns noch auf die eigene Intelligenz, auf die eigenen Fähigkeiten, auf die eigene Kraft. Und deshalb versäumen wir so oft zu beten. Es sind so viele Alltagssituationen, wo wir ein Staunen sollten über deine Güte und Treue. Und oft nehmen wir das so selbstverständlich an. Bitte mach du mir, aber auch uns, wieder Golgatha groß, so groß, dass wir zu wahren Anbetern werden. Aber Herr, ich möchte dich auch von Herzen bitten, geh auch bei uns durch die Reihen. Wirke du an jedem einzelnen Herz, dass wir alle miteinander wieder neu begreifen, wie wichtig es ist, dass wir als ganze Gemeinde zusammenkommen, um unsere Knie vor dir zu beugen, weil wir deine Führung, deine Weisheit, deine Kraft brauchen, aber auch um dir zu danken, gemeinsam dich zu loben, einmütig unsere Stimme zu dir zu erheben, dass du uns die Weisheit, die Vollmacht gibst, hinauszugehen in diese Welt, um deine frohe Botschaft zu verkündigen, dass nichts hindert, dass dein Geist wirken kann, dass du retten kannst, aber auch, dass wir fähig sind, unsere Geschwister frei zu beten von diesen Ketten, die sie gebunden sind manchmal, im Verlies sitzen von den negativen Gedanken, dass du uns auch da gebrauchen kannst. Herr, wir brauchen einander. Und deshalb lass uns miteinander und füreinander beten. Ich möchte dir danken, dass dein Wort die Macht hat, unsere Herzen zu verändern und dass dein Geist der Wirkende ist. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Amen.